Die Nabelshow. Fehllos Selbstgespräche Podcast. Hallo, guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, liebe Nippler und Nipplerinnen. Ausgeschlafen, ausgeruht, koffeiniert und soeben von meiner Mutter haushoch beim Siedlerspielen geschlagen, präsentiere ich euch, wie versprochen, die Marcus Brody-Problematik. Sollen wir sie so nennen? Nennen wir sie so. Marcus Brody-Verschwörung, die Marcus Brody-Verunglimpfung, die Marcus Brody-Rufschädigung, das Marcus Brody-Schisma. Alles möglich. Wir werden dazu kommen. Wir werden uns zu steigern wissen. Die Marcus Brody-Problematik, diejenigen, die jetzt gar nicht Bescheid wissen, es geht immer noch um Indiana Jones. Seit der letzten Folge überlege ich mir, ich hatte irgendwo gesagt, ja, das Ganze, was ich da, dieses krude Konstrukt, das ich mir da zusammengereimt habe, wäre komplett aus meinem Kopf entstanden. Ha, kennt ihr das auch? Solche Erinnerungen, bei denen ihr einfach nicht wisst, ich weiß es tatsächlich nicht. Es kann gut möglich sein, dass ich mal in irgendeinem Podcast-Artikel irgendwas tatsächlich so etwas Ähnliches schon mal gehört oder gelesen habe. Mir kam es so vor, als hätte ich mir das komplett selber ausgedacht. Dumm genug ist es, als ich mir die Theorie, die ich da zuletzt präsentiert habe, dass sie von mir selber kommt. Aber tatsächlich wäre ich mir jetzt nicht sicher. Sollte also irgendjemand von euch sich angesprochen und pinkelt fühlen, weil er oder sie sagt, das habe ich in unserem Podcast erzählt und du plapperst das einfach nach. Verzeiht mir, korrigiert mich gerne. Ansonsten stehe ich dazu, der Mist ist auf meinem eigenen gewachsen, weil ich mich tatsächlich an nichts anderes erinnern kann. So, Marcus Brody. Keine Spoilerwarnung, weil was soll ich da spoilern? Ihr kennt Marcus Brody, wenn ihr mit Indiana Jones vertraut seid. Für die, die es nicht sind, Dr. Marcus Brody ist Freund und wird häufig als Ersatzvater für Indy, für Indiana Jones, Dr. Henry Jones Jr. dargestellt. Er ist Kurator des Museums und möglicherweise auch Professor oder Lehrbeauftragter oder hat einen Posten an dem College, an der Universität inne, an dem Indy unterrichtet, an dem Dr. Henry Jones unterrichtet. Wenn ich jetzt Dr. Jones sage, bleiben wir mal bei Henry Jones Jr. und lassen den alten Henry Jones mal vorweg, dann kann ich Dr. Jones sagen. Das ist immer so anstrengend, das zu differenzieren. Wir wissen ja auch durch den Kristallschädel, dass Marcus Brody, nachdem er sich als Kurator des Museums zur Ruhe gesetzt hat, noch lange Dekan an dem College war. Also können wir davon ausgehen, dass er auch vorher an dem College irgendeine Funktion gehabt hat. Er dürfte dort zumindest kein Fremder gewesen sein. Er ist aber in den ersten drei Filmen, beziehungsweise in Film 1 und 3, Jäger des verlorenen Schatzes und Der letzte Kreuzzug, lernen wir ihn als den Kurator des Museums kennen, der Indy seine Artefakte abkauft, ohne genau nachzuschauen, wo die eigentlich herkommen. Denn wir können davon ausgehen, dass sich auch in diesem Universum Archäologen normalerweise etwas professioneller verhalten, als das der liebe Dr. Jones tut, und dass die Herkunft von Artefakten da meistens etwas besser dokumentiert oder etwas weniger fragwürdig ist. Und die Problematik des Marcus Brody, der Marcus Brody Widerspruch, der mir vor vielen, vielen Jahren, ich vermute mal, das müsste im Vorfeld zum Kristallschädel gewesen sein, da hatte mich ein befreundeter Fan, ein befreundeter Mitnerd, mit dem ich damals mehr Kontakt hatte als heute, ist auch einer von den 200-prozentigen Nerds. Also 200 hat es nicht mal annähernd getroffen. Vor allem ein mindestens 2000-prozentiger Indiana Jones-Fan war. Das ist schon bemerkenswert. Auch solche Leute treffe ich in Nerdkreisen dann doch eher selten. Man denkt, alle Nerds, alle Fans sind so. Aber die meisten sind tatsächlich gar nicht mal so extrem übertrieben. Also ich hatte ja von dieser Begegnung bei dem Stammtisch gesprochen, als mir da etwas Unerlaubtes über Severus Snape entschlüpft ist. Und ich muss tatsächlich sagen, ich weiß gar nicht, ob das, was ich gesagt habe, nicht vielleicht tatsächlich pampig klang. Das ist lange her und unter Umständen war ich dort im Umgang mit dem Thema Harry Potter damals noch deutlich aggressiver, als ich das heute bin. Ich hatte schon gesagt, ich habe mit Harry Potter, befürchte ich gerade, ein Fass mit Heringen aufzumachen. Das ist ein schönes Bild, in das ich nicht wieder hineingesogen werden will. Ich war da sehr tief in dem Rabbit Hole drin und das war keine gute Zeit. Und ich möchte da eigentlich auch so gar nicht wieder hinein, weil das, was so meine eigene Fanzeit angeht, als eine der wirklich unangenehmsten in Erinnerung habe. Und und ungefähr auch zu dem Zeitpunkt, aus diesem Zeitpunkt stammt jetzt das, was ich schildere. Und das heißt, meine damalige Reaktion auf das Problem, das mir da mit großer Vehemenz und Empörung, das mir dargelegt wurde, auch diese Reaktion könnte unter Umständen anstößig gewesen sein. Also pampig oder also das wäre Quatsch. So, aber so in der Hinsicht, was man ja nicht gerne hört, wenn man mit großem Ernst irgendein wichtiges Problem vorsagt und der andere erklärt dich zum Dummbarts mit eindeutigen Gesten oder so. Das macht man nicht, aber es ist durchaus möglich, dass ich das damals getan habe. Ich bin auch nur Mensch gewesen. Wie war das? Also, lass mich mal kurz rekapitulieren. Also, Marcus Brody wird im ersten Film, in Jäger des verlorenen Schatzes, lernen wir ihn kennen. Er wirkt gefasst, er wirkt kompetent, er wirkt ruhig, lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, ist ein sehr gefestigter Charakter, jemand, der nach eigenen Aussagen auch sehr lange selber Feldarbeit geleistet hat, ebenfalls Archäologe, Indy begleiten würde auf der Suche nach der Bundeslade, aber gerade nicht kann, weil er so viel andere Verpflichtungen hat. Ansonsten wirkt er wirklich sehr, sehr gefasst, sehr straight, sehr, ja, tough möchte man nicht sagen, aber er wirkt kompetent. Im dritten Film, Der letzte Kreuzzug, erlebt man dann, zumindest wird das genauso dargestellt, auf einmal einen dösigen Trottel, den vertrottelten, schusseligen Professor, der nicht in der Lage ist, alleine den Weg zum Klo zu finden, um es mal ganz übertrieben auszudrücken. Jemand, der, wie Indy sagt, sich in seinem eigenen Museum verirrt hat und vollkommen hilflos und aufgeschmissen ist, wenn er auf sich alleine gestellt hat und auch in Situationen, wo ihm andere helfen, einfach vollkommen überfordert ist. Und das ist der große Widerspruch. Die Figur des Marcus Brody wurde verunglimpft. Sie wurde in den Schmutz gezogen, aus dem fähigen, kompetenten, ebenfalls Archäologen, denn er war ja selber Archäologe und wir wissen, was das in der Welt von Indiana Jones bedeutet. Marcus Brody war selber ein Abenteurer, zumindest wurde mir das damals wirklich so präsentiert. Ja, der war ja selber unterwegs, der hatte bestimmt auch Abenteuer, also das ist jemand, der ist fähig, der war, der hat sich überall auf der Welt zurechtgefunden. Es wurde wirklich, es war nah dran, als dass man mir Pläne, Fanpläne für ein, und es ist durchaus möglich, dass es die gab, für ein Fan-Spin-Off, die Abenteuer des jungen Marcus Brody präsentiert hat, der in puncto Abenteurertum sich also durchaus mit Indiana Jones messen hätte können, wenn nicht sogar ihn übertrumpfen. Und dieses Bild von Marcus Brody als dem toughen Actiongelehrten, der eigentlich sein sollte, das wurde rüde durch den Widerspruch, rüde vernichtet durch den Widerspruch in der Darstellung zum dritten Teil, die überhaupt nicht zum ersten passt. Das allein schon, dass er dumm dasteht, ist schlimm genug. Das hat die Gefühle verletzt. Aber dass der Widerspruch dasteht, das ist etwas, was Fans, was mich ja auch als Fan immer wieder auf die Palme bringt, da kann ich durchaus andocken, widersprüchliche Darstellungen. Wenn Charaktere, die eine feste Rolle spielen in irgendeinem Kosmos, in irgendeinem fiktionalen Kosmos, plötzlich von einem Auftauchen zum nächsten komplett den Charakter wechseln. Einfach Dinge tun, die untypisch sind und Inkonsistenz zeigen. Das ist etwas, was mich tatsächlich auch immer wieder ärgert. Da kann ich mich auch sehr darüber aufregen. Nun ist es aber so, ich möchte das einfach mal tatsächlich etwas entkräften. Das ist jetzt, was ich heute unter anderem vorhabe. Wenn ihr jetzt denkt, das habe ich alles schon gehört, wartet, ich habe noch die Marcus Brody Verschwörung zu bieten. Wir sind jetzt momentan noch beim Marcus Brody Widerspruch, der Marcus Brody Verunglimpfung und der Marcus Brody Rufschädigung. Nennen wir es mal so. Marcus Brody ist ein kompetenter Akademiker. Daran sollte kein Zweifel bestehen. Wir haben ihn so erlebt im ersten Film, aber auch tatsächlich im dritten Film. Denn was erleben wir im ersten Film? Wir erleben ihn in der Universität und zusammen in der Interaktion mit Dr. Jones, mit Indy. Wir erleben ihn, wie er das Treffen mit den Regierungsbeamten anleiert, wie er mit den Regierungsbeamten umgeht. Wir erleben ihn am Ende, glaube ich, nochmal des Films. Da bin ich mir gar nicht so 100% sicher, aber ich glaube auch da. Wir erleben ihn durch die Bank durch als gefestigten, fähigen Charakter, allerdings in seinem eigenen Umfeld. In der Universität, im Museum, in der Zivilisation seines, wo dürfte dieser Massachusetts, vermute ich mal, diese Universitätsstadt sein, mittlere, ne, also im Osten der Vereinigten Staaten, irgendwo Zivilisation, USA-Zivilisation nennen wir das jetzt mal ganz, ganz platt, ist ein bisschen sehr klischeebehaftet und polemisch, aber das sind diese Filme ja ohnehin. Also bewegen wir uns einfach mal auch in dieser Denkweise. Wo erleben wir ihn sonst noch im ersten Film? Gar nicht. Gut, wo erleben wir ihn im dritten Film als erstes? Genau dort. Das Erste, was wir von ihm mitbekommen, ist Universität, normales Umfeld. Er hat zwar nicht mit Regierungsbeamten zu tun, sondern mit, ich habe schon wieder vergessen, wie der Sammler heißt, der reiche Callahan. Er ist aber noch vollkommen in seinem Element und wirkt nicht wirklich weniger kompetent und nicht weniger gefasst. Tatsächlich macht er eigentlich immer noch einen Eindruck. Er wirkt ein bisschen weicher in der Darstellung, aber er macht immer noch einen guten Eindruck. Er wirkt immer noch kompetent, du traust ihm immer noch alles zu, er behält einen kühlen Kopf, er ist Herr der Lage. Bis zu diesem Zeitpunkt, bevor sie die USA verlassen, würde ich sagen, besteht noch kein Widerspruch, zumindest keiner, der mir jetzt und eklatant aufgefallen wäre. Und nun ist es aber so, dass er diesmal Indy begleitet. Beim ersten Mal sagt er, ich würde dich gerne begleiten, kann aber nicht, ich habe zu viel zu tun. Als er feststellt, sein alter Freund Henry Jones Senior ist in Gefahr, besteht er darauf, Indy zu begleiten. Zuerst nach Venedig, in den Mittleren Osten, in die Wüste und so weiter. Und Schritt für Schritt sehen wir, wie sich sein Charakter wandelt. Das ist aber kein Widerspruch, zumindest keiner, den ich so als Widerspruch aufnehmen würde, immerhin in einer sehr plakativen Darstellung in einem Film, wo, ja, sagen wir mal, subtile Untertöne nicht unbedingt zu erwarten sind im Schauspiel. In Venedig angekommen, ist er schon ein bisschen tüdeliger, aber eigentlich immer noch ziemlich Herr der Lage. Er ist immer noch sehr kompetent, ihm unterläuft zwar ein sehr eklatanter Fehler, den er eigentlich der ihm als Altertumsforscher, als Altertumswissenschaftler nicht hätte unterlaufen dürfen. Aber Das ist das in der Kirche, in der alten Kirche, die als Bücherei umfunktioniert ist, wo sie die drei römischen Zahlen, was war das, 1, 3 oder 2, 3, ich weiß nicht, und dann das X, die 10. Und Indy weist seine beiden Kollegen und Kolleginnen darauf hin, auf die beiden Säulen, in der die ersten beiden Zahlen eingeritzt sind, und sagt, und jetzt sucht nach dem X, sucht nach der 10. Und die anderen beiden, während Indy jetzt rumgeht und genialerweise dann von oben von der Galerie heraus das große X findet auf dem Boden, das die Stelle markiert, gehen die anderen beiden los und suchen die Bücherregale ab. Das hätte ihm nicht passieren dürfen. Marcus Brody, das ist tatsächlich etwas, was mir unangenehm aufgefallen ist, weil der Mann weiß doch, dass wenn die ersten beiden Zahlen in der alten Kirche zu finden sind, im Gemäuer, da muss die dritte Zahl auch in dem Bereich der alten Kirche zu finden sein und nicht in dem Bereich der Bibliothek, die ja erst jüngeren Ursprungs dazu gekommen ist. Er hätte also nicht die Bücherregale absuchen sollen, dann hätte aber auch Indy wiederum nicht diesen genialen Moment haben können, das X markiert die Stelle. Nun gut. Aber insgesamt muss ich sagen, ist Marcus Brody noch ziemlich fähig und kompetent. Er wirkt noch jemand, dem man einiges zutrauen darf. Er wird aber auch hier überfallen. Also es ist alles so in gewissen Umstände halber, würde ich sagen, das geht noch. Warum? Weil Marcus Brody immer noch ziemlich in seinem Element ist. Es ist zwar nicht mehr seine Heimatstadt und sein Heimatmuseum, aber Venedig ist ein Museum. Wart ihr da schon mal? Venedig ist ein einziges, großes, riesiges Museum, inklusive Touristen, Besucher, Kuratoren und Museumswächter. Das ist ein einziges, riesiges Freiluftmuseum. Da fühlt sich ein Museumskurator, ein Akademiker, ein Altertumsforscher, ein Archäologe, ein Geisteswissenschaftler wie ein Fisch im Wasser. Lediglich der Umstand, dass er halt dahin fliegen musste, wahrscheinlich Jetlag hat, dann auf schwankenden Booten, Vaporettos. Ich habe mich übrigens gefragt, dieses Boot, das sie da verlassen, um in Venedig anzukommen, das ist ein Vaporetto, das sind diese öffentlichen Verkehrsmittel, die es heute noch gibt. Ich weiß tatsächlich nicht, ob diese großen Busboote zu der Zeit, in der der Film spielt, auch schon in Venedig verkehrt waren. Es wirkt nicht wie ein sofort auffallender Anachronismus, aber es ist ganz offensichtlich die Art Vaporetto, die ich auch aus den 90ern kannte. Kann durchaus möglich sein, dass die einfach nie modernisiert wurden und dass es die einfach schon 50 Jahre vorher gab. Wer weiß das schon. Egal. In Venedig ist Marcus Brody also noch relativ in seinem Element. Er ist ein bisschen angeschlagen, daher kommen so leichte Tüdeligkeiten durch. Er ist einfach verwirrt. Das ist so, wenn du aus deiner Safety-Zone herausgenommen wirst, das verwirrt viele Menschen. Das geht den meisten Leuten so. Das ist bei fast allen Leuten so, die Gewohnheitsmenschen sind. Die wenigsten von uns sind die großen Abenteurer, die aufblühen, wenn sie auf Unbekanntes und Unvorhergesehenes treffen, die erst dann in Hochform auflaufen, wenn sie in Krisensituationen irgendwo in der Wildnis stecken und gejagt werden oder so, sondern die meisten brauchen ihr gewohntes Umfeld, ihre Sicherheit. Und diese Sicherheitszone, die verlässt Marcus Brody und das bewirkt natürlich auch etwas. Nur in Venedig noch nicht so stark. Als er dann in den Mittleren Osten kommt. Warte mal, das kann man doch rausfinden. Hat auch den Kreuzzug. So ein Mist. Steht hier echt nicht. Ah ja, so, jetzt habe ich zumindest hier, das spielt 1938. Der Name des Sammlers ist Walter Donovan und sie fahren zuerst nach Venedig. Zeichnung Alexandretta, das heißt Schloss Brunwald. Iskanderun. Marcus Brody befindet sich in Iskanderun. Und nun muss man jetzt wirklich davon ausgehen, der ist zu dem Zeitpunkt niedergeschlagen worden. Der leidet wahrscheinlich ohnehin schon unter Jetlag. Der kommt nach Iskanderun und ist erstmal vollkommen überfordert. Das wäre wahrscheinlich, würde den meisten von uns so gehen, wenn man ihn da auf diesem Basar herumirren sieht und er komischerweise fragt, spricht irgendjemand hier Altgriechisch? Wunderschöner Moment. Natürlich ein komischer Moment, weil kurz vorher Indy den Nazis gesagt, Markus Brody kennt sich überall auf der Welt aus. Der hat Freunde auf der ganzen Welt, der wird untertauchen. Taffer Typ. Und dann später sagt ihm sein Vater, ja, aber wieso? Das habe ich doch nur so gesagt. Markus Brody verirrt sich in seinem eigenen Museum. Alles, wie ernst nimmt man solche Aussagen? Und natürlich ist es viel lustiger, wenn man ihn anschließend zeigt, also da rumirrt und fragt, spricht hier jemand Altgriechisch, Hebräisch, Aramäisch? Weißt du, naja, als wenn er einfach nur etwas überfordert ist und versucht, sich auf Englisch durchzuschlagen. Das macht man für die komödiantische Überspitzung. Aber der Mann ist einfach komplett außerhalb seines Elements. Der ist wahrscheinlich übernächtig, der ist total durch den Wind und er ist einfach überfordert. Er ist mit der gesamten Situation überfordert. Auch später, als wir ihn erleben, wenn er dann auf seinen alten Freund trifft, seinen alten Freund Henry Senior, dann gibt es dieses Wiedersehen, diese kleinen Ritual zur alten Zeit, lass uns streiten. Das würden viele Leute machen, die alte Freunde wieder treffen. Wie oft passiert mir das? Ich treffe alte Freunde und das Erste, was kommt, sind die alten Sprüche, die man glaubt. Dadurch wird man noch nicht sofort inkonsequent, tüdelig. Man ist einfach, inkompetent, wollte das würde ich sagen, ja. Es ist einfach so. Und die Feder ist stärker als das Schwert. Der Mann war total durch, der war dehydriert, der ist von den Nazis gefangen genommen, wahrscheinlich misshandelt worden. Wir haben ihn ja auch kurz vorher in dem Jeep erlebt, oder nicht in dem Jeep, in dem offenen Wagen, als Donovan ihm Wasser anbietet und Markus Brody ziemlich abgebrüht sagt, ja, ich trinke das, aber nur, weil ich nicht genügend Spucke im Mund habe, um sie anzuspucken. Also jemand, dem kannst du durchaus noch einiges zutrauen, der hat einen ziemlich klaren Kopf behalten, der hätte jetzt auch sagen, nee, von Ihnen nehme ich kein Wasser an. Jeder Dummkopf hätte das gemacht. Ein kluger Mann sagt, ja, geben Sie mir das Wasser. Dass er das dann weggenommen bekommt von dem Obernazi, ist natürlich einfach dumm. Aber dumm gelaufen. Aber insgesamt sehe ich da immer noch keinen Widerspruch zu der Figur des ersten Films. Vor allem die Aussage, Markus Brody wäre selber Feldforscher gewesen und er wäre tough und er wäre ja sofort mitgegangen. Dafür gibt es keine Bestätigung. Nirgendwo. Nicht im ersten, nicht im dritten Film, auch nicht im vierten Film. Markus Brody ist wahrscheinlich ein Schreibtischhengst, der möglicherweise auf Ausgrabungen waren. Aber diese Ausgrabungen, die sehen ja normalerweise nicht so aus, wie das bei Indy der Fall ist. Das sind keine Abenteuerausgrabungen. Wir müssen ja davon ausgehen, dass in der Welt von Indiana Jones eben nicht alle Archäologen, Männer mit Hut und Peitsche, sind Abenteurer, die losgehen und Tempel plündern und all dieses, sondern dass da Archäologen genauso arbeiten wie in der normalen Welt auch. Und da kannst du durchaus fernab der Realität trotzdem Feldarbeit, fernab der Realität im Kopf leben und trotzdem in der Außenwelt, in der Realität Ausgrabungen starten, Feldarbeit. Das ist kein Widerspruch. Und dass er sagt, ich würde dich ja begleiten, wenn ich nicht so viel zu tun hätte, das kann man so oder so lesen. Ach, ich würde, aber ich habe so rein zufällig gerade so viel zu tun. Ach nee, geh mal ohne mich. Wir kommen jetzt in den Bereich der Markus Brody Verschwörung. Denn was, den Widerspruch, den kennt ihr wahrscheinlich alle. Die Aufklärung ist jetzt auch, diese Widerlegung ist jetzt auch nicht so toll, vor allem, weil sie ja auch relativ schnell wieder widerlegt werden kann. Ist ja nicht das so, dass ich das, was ich gerade hier präsentiert habe, hier in irgendeiner Weise hieb- und stichfest ist. Da kann man sofort gegen argumentieren. Damit das Ganze hier einen Sinn macht, was ich hier mache, das macht natürlich keinen Sinn, präsentiere ich nun die Markus Brody Verschwörung. Denn wer profitiert davon, dass Markus Brody vom ersten zum dritten Film plötzlich vom kompetenten, taffen Abenteurer, Schrägstrich, Wissenschaftler zum inkompetenten, tüteligen, trotteligen Professor mutiert. Immer vorausgesetzt, dass ihr gerade eben erfolgreich meine Widerlegung widerlegt habt. Das setzen wir jetzt mal voraus. Das, was ich alles gerade gesagt habe, ganz einfach von euch in Bausch und Bogen in der Luft zerrissen wurde. So wie das auch damals von meinem Freund wahrscheinlich sofort gemacht worden wäre. Auch wenn ich es damals wahrscheinlich einfach nur gesagt habe, ach komm, das bildest du doch nur ein. Oder irgend sowas. Ich weiß es nicht mehr. Wer profitiert davon? Im Universum, in Universe, wer profitiert davon? Markus, wer könnte das überhaupt bewirken? Markus Brody selbst könnte das bewirken, dass er plötzlich als jemand anderer erscheint. Dass er, wenn er tatsächlich der taffe, kompetente Typ ist, der im ersten Film zu sein scheint, im dritten Film plötzlich ein tüdeliger Trottel ist. Der Einzige, der das bewirken kann, wenn es nicht echt wäre, sondern gefaked, gestellt, dann muss das Markus Brody selbst gewesen sein. Denn niemand sonst. Wer weiß, wer da die Hintermänner sind? Wer weiß, was da die Motivation ist? Möchte Markus Brody seine Mitstreiter in Unwissenheit lassen, im Ungewissen, verfolgt er eigene Ziele, eine eigene Agenda, wie sieht sie aus? Ich weiß es nicht, aber möglich, ja, Verschwörungstheorien, da, alles, nennt sie mir, ich weiß sie nicht. Denn was ist noch möglich? Ist ganz einfach, akademischer Neid, und zwar von Seiten von Henry Jones Junior, nicht Senior, sondern Junior, der immer wieder, oder nicht nur akademischer, sondern auch persönlicher Neid, ein gewisses Ressentiment, eine Misslaune, die sich über die Jahre aufgebaut hat. Indy ist der Mann, der sich permanent in Gefahr begibt, der immer durch die Scheiße robbt und dann mit irgendwelchen kleinen Kinkerlitzchen ankommt, die Markus Brody dann großmütig entgegennimmt und ihm dafür irgendwie Peanuts wahrscheinlich bezahlt, weil er dann zu Recht sagen kann, ja, ich könnte dir ja mehr bezahlen, wenn das Ganze jetzt etwas weniger anrüchig wäre, aber unter den Umständen, naja, musst du dich halt mal mit der Hälfte zufrieden geben. Und Indy dürfte das irgendwann auch mal wurmen, vor allem, weil er halt immer wieder gehört hat, ich würde dich ja sofort begleiten, aber ich kann gerade nicht. Ich bin hier unabkömmlich. Meine Pflichten als Kurator oder in der Universität lassen das nicht zu. Indy hat auch Pflichten in der Universität und die lassen das zu. Der lässt seine Studenten auch einfach mal warten, bis er wieder zurück ist aus dem Dschungel. Das macht er und verschwindet auch sofort wieder. Macht er ohne weiteres. Markus hätte das auch gekonnt, aber Indy durchschaut ihn als den Maulhelden, der er ist, und möchte ihm da eins reindrücken. Nun ist es so, dass nichts, was wir im Film gesehen haben, wirklich darauf hindeutet, dass Indy ihn dazu manipuliert hat, mitzukommen. Zumindest so, wie ich das gesehen habe, war das Markus Brodys eigene Entscheidung. Wer weiß, vielleicht hat Indy einfach die Gelegenheit genutzt und ihn in Situationen gebracht, in der er wusste, dass Markus sich ja, wie ein Trottel, wie der Trottel, der weltfremde Trottel benimmt, der ist. Nun trauen möchten wir unserem geliebten Helden so viel Niedertracht und Bosheit ja auch nicht zutrauen. Immerhin weiß er ja, dass er Markus Brody dadurch schwer in Gefahr bringen würde. Also ist die Frage, ist Indy ein niederträchtiger, kleinkarierter, rachsüchtiger Charakter, der für die eigene Befriedigung eines Kotzgefühls tatsächlich einen alten Freund und Kollegen in Gefahr bringt? Ja, nun. Aber vielleicht ist es ja auch einfach der Ruf. Vielleicht hat Markus Brody einen ungerechtfertigt guten Ruf als Abenteurer, dem Indy immer wieder hinterherhechelt. Vielleicht ist das ja einer der Gründe, warum Indy sich als Indy, als Indiana Jones, als Abenteurer, der Mann mit Hut und Peitsche, versucht zu beweisen und sich abstrampelt und abkämpft, um seinen alten Mentor zu beeindrucken, der zwar immer wieder von seinen tollen Geschichten und Abenteuern erzählt, die er früher alle erlebt hat, was möglich ist, sagen wir jetzt einfach mal, während Indy allerdings schon lange den Verdacht hat, dass da nicht viel dran ist und er die Gelegenheit nutzt, jetzt nehmen wir ihn mal mit, sollen wir mal schauen, was daraus wird. Vielleicht hat er einfach nicht bedacht, was da für ein Risiko für Marcus Brody entstehen kann, wer weiß. Ist das jetzt gut genug für eine Verschwörung? Nicht wirklich, nein. Kommen wir zu einer Out-of-Universe-Verschwörung, denn hier wird es interessant. Was ist Indiana Jones? Was ist dieses Franchise? Ist es ein Franchise? Nein, es hat einen so kultischen Charakter wie so viele andere Franchises, ob es nun Indiana Jones, Harry Potter, Star Wars, dieses Marvel, das MCU oder Star Trek, Doctor Who, alles. Das hat einen kultischen, geradezu spirituellen Charakter. Die Anhänger, die Fans sind Anhänger, sie sind Adepten, sie sind Gläubige, sie folgen dem Ganzen religiös, in religiösem Wahn, wie mir also bei dieser Gelegenheit damals durchaus bewusst war, das hatte schon durchaus etwas Religiöses. Diese Verehrung von Dan Helm Elliott beziehungsweise Marcus Brody hatte wirklich religiöse Züge angenommen. Das übertreibe ich jetzt gar nicht allzu sehr, sagen wir mal so. Aber das war wirklich, ich war damals wirklich etwas erschrocken, wie fanatisch mir das präsentiert wurde. Wirklich in einem fanatischen Ernst und einer Empörung darüber, diesen wichtigsten aller Charaktere so verunglimpft zu sehen. Das würde ja Steven Spielberg nie verzeihen. Und solche Sätze fielen da. Und dann dachte ich mir, was könnte da Out of Universe in unserer realen Welt der Grund gewesen sein? Dan Helm Elliott? Naja, der kann es nicht gewesen sein, denn der möchte, wollte natürlich, der Schauspieler, nein, das bezweifle ich, dass der was hätte der davon gehabt, den Ruf seiner Figur zu schädigen? Nein, ich glaube, dass dieser kultischen Gemeinschaft, in dieser Religion des Indianer-Jonismus ein Schisma sich angedroht hat, dass Marcus Brody-Schisma, die Anhänger, die Adepten des Marcus Brody wurden stärker und immer stärker. Ein Schisma, eine Spaltung, eine Kirchenspaltung drohte sich an. Und niemand in der Obrigkeit der Kirche, in der Kirchenleitung, möchte ein Schisma. Das will man nicht erleben. Kirchenkriege sind nichts Schönes. Kirchenkriege sorgen vor allem dazu, dass die Einnahmen schwinden. Das kann man nicht brauchen. Man braucht einen sicheren Markt an Gläubigen, da kann man kein Schisma haben. Da müssen die Adepten des Marcus Brody müssen stillgesetzt werden. Die müssen unter Kontrolle gebracht werden. Wie bewirkt man das? Ganz einfach, indem man Marcus Brody als Figur der Peinlichkeit preisgibt, ihn lächerlich macht, so zeigt, dass Marcus Brody durchaus nicht der messianische Held ist, zu dem er von den Adepten des Marcus Brody Kultes im Begriff war, hoch stilisiert zu werden, sondern halt doch nur ein ganz normaler, tüdeliger Akademiker, vielleicht auch ein übertrieben tüdeliger Akademiker, der sich in seinem eigenen Museum, seiner eigenen Toilette, wollte ich gerade sagen, das ist die goldene Toilette von Winston Churchill, kommt hier wieder ins Spiel, in seinem eigenen Museum verirrt. Niemand anderes als Steven Spielberg persönlich. Die Verschwörung, die kam vom Kopf her. Nun können Verschwörungen selten nicht gut vom Kopf her kommen. Verschwörungen müssen von unten kommen, von innen, von ganz innen, so in hermetische Kreise müssen Kapuzenmänner, die sich in einem Kreis, in einem Gewölbe und Verlies treffen und die eigene Identität nicht kennen. Ja nun, das traue ich Steven Spielberg durchaus zu, dass der seine eigene Verschwörung inszeniert hat, die während er vielleicht öffentlich sich Stellung bezogen hat, er möchte Marcus Brody besser dastehen lassen, hat er dann intern diese Verschwörung angezettelt, die letzten Endes den Erfolg hatte, dass das Drehbuch derart umgestaltet wurde, dass Marcus Brody der Glanz, der messianische Glanz genommen wurde, als trotteliger Dummbart, der dann dargestellt wurde als akademischer Trottel. Und auf diese Weise konnte das Schisma verhindert werden. Hä? Richtig scheiße? Das ist toll. Ja, unglaublich. Mein Gott, was mache ich hier eigentlich? Meine Güte, warum habe ich das, angefangen? Ich hätte einfach meine Klappe halten sollen. Was für ein Haufen Käse. Also, das war's. Ich mache ja nicht weiter, das wird mir jetzt zu albern. Spinnt euch das weiter oder auch nicht. Zerreißt mich in der Luft, wenn ihr das wünscht. Mir ist ehrlich gesagt ziemlich Wumpe. Oder habt einfach euren Spaß. Vielleicht kennt ihr ja auch selber noch die ein oder anderen Verschwörungstheorien und Verschwörungen und Fantheorien und weiß nicht was alles. Da gibt's ja so vieles. Egal, bleiben wir ruhig mal bei Indiana Jones, aber bleiben. Aber es gibt so viele dieser kultischen Religionen. Legion. Also die Freundschaft hat damals übrigens nicht groß gelitten. Also wir haben zwar heute keinen Kontakt mehr, aber wir sind dann tatsächlich noch in den ein Kristallschädel gegangen. Wie sich das auch gehört, in einigermaßen, also also wir hatten uns dazu in Schale geworfen. Ich hatte keine wirklich Cosplay-korrekte, authentische Schale. Ich hatte einfach meinen alten Hut aufgesetzt, den alten braunen Filz-Schlapphut, den ich auf hatte, als ich am Nordkap war und mit dem ich quer durch Skandinavien unterwegs war, also der tatsächlich etwas von der Welt gesehen hat und dementsprechend mitgenommen auch schon aussah, während der andere Freund sich wirklich professionellst cosplaymäßig in Schale geschmissen hat. Der hat sich jedes Teil seiner Indie-Ausrüstung vom Fedora über die passende Jacke, die musste authentisch sein, das richtige Leder haben, über das richtige korrekte Hemd, die korrekte Hose, den Schuhe, Gürtel, Tasche, Peitsche, die Tasche musste unter der Jacke getragen werden. Es war faszinierend. Ich fand es wirklich faszinierend. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Es sah ja nicht mal besonders spektakulär aus, dieses Cosplay. Wenn man sich den Indiana Jones mal anschaut, das Auffälligste ist der Hut an dem ganzen Outfit und die Peitsche. Und der Rest, relativ normale Klamotten. Der Freund hatte damals auch einen Kristallschädel dabei gehabt. Große Erwartungen wurden damals in diesen Film. Also er hat einen eigenen Kristallschädel, nicht die Replik aus dem Film, sondern dieser Kristallschädel ist ja selber auch ein kultischer Gegenstand. Da hat er sich an eine entsprechende andere Replik besorgt, hatte er es auch dabei. Und höchste Erwartungen wurden in diesen Film gesetzt. Nicht nur um die Rehabilitation von Marcus Brody, die ja dann doch nicht so stattfand. Was erfährt man? Dass die Statue, die Indy ihm hat aufstellen lassen, nicht besonders robust war, dass man ihn da relativ leicht köpfen konnte. Also eher, würde ich mal sagen, das noch eher demontiert. Marcus Brody wurde eher noch mehr demontiert, aber ich glaube, nach Ende dieses Films war das geringste Problem, das mein Freund damals hatte. Diese hohen Eröffnungen in den größten, tollsten Indiana Jones aller Zeiten. Oh mein Gott, das war schlimm. Die Freundin, die uns damals begleitet hat, die mit dem ganzen Franchise so wenig anzufangen wusste, wie überhaupt nur was, die schon verblüfft war, als sie unsere Hüte sah und dann im Kino festgestellt hat, dass wir nicht die einzigen mit Hüten waren. Und was ist denn, was passiert hier gerade? Die war von der Enttäuschung, die wir beide, ich muss es ganz ehrlich sagen, die wir beide nach dem Film hatten, denn mir ging es da tatsächlich nicht anders. Auch die war höchst irritiert. Ich bin halt dann doch letzten Endes auch nur ein kleiner Adept. Und als solcher verabschiede ich mich von euch. Kultische Grüße aus der Kirche des heiligen Mannes mit Hut. Macht's gut. Tschüss. Ach so, ja, ich sollte auch das Outro abspielen, wenn ich schon Tschüss sage.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.